Audio Now.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Ideen für eine bessere Welt, dem Höke-Podcast. Mein Name ist Yvonne Adamek und ich beschäftige mich in diesen Extra-Folgen ja mit der Frage, was nun eigentlich besser ist, Glas oder Plastik. In einigen meiner Gespräche hat sich ja bereits herauskristallisiert, dass sich diese Frage am Ende gar nicht so leicht beantworten lässt, weil wir, egal ob mit Glas oder Plastik, dann doch immer wieder Verpackungsmüll produzieren. Und man glaubt es kaum, wir Deutschen sind, was den Verpackungsmüll angeht, tatsächlich Spitzenreiter in der EU. Wir tun also wirklich gut daran, jeglichen Müll zu reduzieren. Mit der Projektmanagerin für Nachhaltigkeit und Klimawandel der HAW in Hamburg, Yvonne Stresius, habe ich darüber gesprochen, wie das mit Hilfe von Kreislaufwirtschaft gelingen kann. Hallo Frau Stresius, schön, dass Sie sich heute für mich Zeit genommen haben.
Hallo Frau Adamek, sehr gern.
Haben wir Deutschen tatsächlich ein Müllproblem?
Ja, also Deutschland ist in Europa seit Jahren Spitzenreiter bei der Produktion von Verpackungsmüll, wobei davon die Hälfte auf das Konto von privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern geht. Der Rest wird in der Industrie und im Gewerbe produziert. Und wir haben pro Kopf 68 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr 2018 gehabt. Also es wurden 5,7 Millionen Tonnen Verpackungen bei privaten Haushalten eingesammelt. Das ist ein Spitzenwert.
Und woher kommt das? Also sind das die Discounter, wo viele von uns dann eben verpackt Wurst, Käse, Nudeln, alles kaufen? Oder kann man das so irgendwie zusammenfassen, woran das liegt, dass wir so viel Verpackungsmüll produzieren?
Also dafür gibt es mehrere Gründe, denke ich. Zum einen, dass sich unser Verbrauch einfach immer weiter erhöht von dem, was wir konsumieren. Wir haben immer aufwendigere Verpackungen, das heißt, wir haben mit Dosierhilfen, mit aufwendigen Verschlüssen. Wir kaufen immer mehr auch kleinere Portionen ein. Wir kaufen sehr viel im Onlinehandel ein, dadurch erhöht sich das natürlich auch. Und wir kaufen auch immer mehr Essen und Trinken zum Mitnehmen, was dann ja auch wieder verpackt ist.
Ja, in diesen Verpackungsmüll zählen dann da auch diese Kartons, die wir geschickt bekommen. Also da zählt jeder Wertstoff sozusagen mit rein.
Ja.
Ja, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, ich trenne zu Hause. Und man hat ja, finde ich, schon so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn ich schon irgendwie vernünftig trenne, wird ja auch alles in irgendeiner Form vernünftig entsorgt. Dann wiederum gibt es aber auch diese Bilder, dass wir Tonnen an Müll irgendwie ins Ausland, nach Asien oder so verschiffen, wo es dann eben nicht vernünftig entsorgt wird. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Müll, nachdem ich ihn getrennt und weggeschmissen habe?
Das ist ganz unterschiedlich. Also Sie haben ja schon gesagt, Sie sortieren Ihr Papier aus und Ihr Glasmüll wahrscheinlich auch. Das sind auch zwei Stoffströme, die sehr gut recycelt werden können, wo wir gute Recyclingquoten auch haben. Und dann gibt es wiederum ja auch andere Stoffströme, die noch nicht so gut recycelt werden, wie zum Beispiel das Plastik. Und man darf auch nicht vergessen, diese Recyclingquoten, die wir immer vorgesetzt bekommen,
ja,
das ist die Menge des Mülls, der beim Recyclingunternehmen ankommt. Aber nicht das, was hinten raus dann wirklich recycelt wird. Also wenn man jetzt sagt, also 45% im Jahr 2016 wurden vom Kunststoff recycelt, dann ist das, was beim Recyclingunternehmen angeliefert wird. Und dort wird ein Teil natürlich, nur ein Teil wirklich recycelt. Ein Teil wird verbrannt und ein Teil wird einfach auch exportiert. Und das wirkliche Recycling, das Materialrecycling, wie wir das nennen, das ist nur ein geringer Teil davon. Also man sagt, Zahlen zeigen so 16% unseres Kunststoffmülls werden wirklich materiell recycelt.
Wie ist es denn eigentlich, können Sie auch was dazu sagen? Also es wird ja jetzt gerade, weil ja mehr auf Nachhaltigkeit und so geachtet wird, gerne auch von größeren Herstellern damit geworben. Also zum Beispiel in einer recycelfähigen Verpackung. Was kann ich denn genau mit solchen Informationen anfangen? Sind die tatsächlich in der Regel mittlerweile häufiger recycelt oder sind das eher Tricks der Industrie, die mich zum Kauf anregen sollen?
Teils, teils. Nachdem der Export von Plastikverpackungen ja nun schwieriger geworden ist, ist schon auch die Recyclingindustrie hier in Deutschland hochgefahren worden sozusagen. Aber es lassen sich einfach nicht alle Verpackungen gut recyceln im Moment. Also ja, es wird mehr recycelt. Es werden auch mehr die sogenannten sekundären Rohstoffe, also recycelte Rohstoffe, verwendet. Aber da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und dass es heißt, dass es möglich ist, das zu recyceln, heißt ja nicht, dass es dann tatsächlich auch recycelt wird.
Was für Rohstoffe, was für Verpackungen können denn bislang ganz gut recycelt werden?
Also ein ganz klassisches Beispiel ist die PET-Flasche, also PET-Flasche, die sehr gut recycelt werden kann. Generell muss man sagen, wenn wir Verbundstoffe oder Verbundverpackungen haben, das heißt Verpackungen, die aus verschiedenen Materialien hergestellt sind. Also wenn ich zum Beispiel einen einfachen Joghurtbecher nehme, der hat meist eine Alufolie als Verschluss, dann haben wir den Kunststoffbecher, dann haben wir oft noch Aufkleber oder Papierbanderole. Das ist natürlich sehr schwer zu recyceln. Das heißt, um das gut machen zu können, müsste ich den Deckel abtrennen und das Papier abtrennen, dass ich nur noch den Kunststoffkörper habe sozusagen. Und der kann dann gut recycelt werden. Generell, je sortenreiner das ist, umso besser das Recycling. Wenn ich so einen Mix aus verschiedensten Kunststoffen und Stoffen habe, dann geht das nicht.
Sagen wir mal gemäß dem Fall, ich habe das jetzt alles so gut abgetrennt und die Pappe ist im Papier gelandet und der Rest im gelben Sack. Wird das dann vor Ort, kann ich mir das so vorstellen, dass das dann vor Ort, wenn das ankommt in der Recyclinganlage, dass das irgendwie sortiert wird? Also wie findet denn der Rohstoff sozusagen seinen Weg zum Recycling?
Ja, das in den meisten, also die ich kenne, wird das automatisch sortiert. Das heißt, der Müll kommt auf ein Band und wird dann entweder nach Gewicht, das heißt, man pustet so leichte Sachen einfach raus, also Folien oder die Aluminiumdeckel. Und dann gibt es bestimmte Detektiersysteme, die unterschiedliche Plastikarten erkennen und die können dann aussortiert werden.
Sie beschäftigen sich ja an der HAW in Hamburg auch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, was ja heißt, dass eben Ressourcen möglichst lange immer wieder verwendet werden können. Was ist denn da in dem Bereich eigentlich momentan schon möglich und woran arbeiten Sie da ganz konkret gerade?
Wir arbeiten meist in Projekten, wo es andere Partner gibt, die so technische Untersuchungen machen und technologische Verfahren entwickeln. Was wir tun, ist, wir gucken uns an, wie wirksam ist das, was hat das für wirtschaftliche Auswirkungen oder für Auswirkungen auf die Umwelt. Also wir forschen sozusagen an dem Drumherum und unsere Aufgabe ist auch immer, Menschen, die mit diesem Thema beschäftigt sind, zusammenzubringen und da einen Austausch zu fördern. Das heißt, so zu den technologischen Entwicklungen kann ich relativ wenig sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie gesagt, es kommt drauf an, wie rein der Kunststoffstrom ist, den wir da haben. Das heißt, wenn ich nur PET habe, dann kann ich das gut recyceln. Die Möglichkeiten, so Kunststoff zu sortieren, werden auch immer besser, weil sich da Technologie immer weiterentwickelt. Aber letztendlich ist Recycling nicht die alleinige Lösung für unser Müllproblem.
Okay, wenn Sie sagen, Recycling ist auf jeden Fall nicht die alleinige Lösung, können Sie auch was dazu sagen, was wir zusätzlich, also was sowohl der Einzelne, aber auch die Wirtschaft tun kann, um dieses Müllproblem auf Dauer zu lösen?
Jede und jeder von uns kann dazu was beitragen, nämlich mit unserer Kaufentscheidung. Also es ist ganz wichtig, dass wir möglichst gut informiert Kaufentscheidungen treffen und auch die Entscheidung treffen, vielleicht nichts zu kaufen, um das so mal ganz einfach zu sagen. Also An erster Stelle muss natürlich der Verzicht stehen. Verzicht hört sich immer so nach irgendwas Blödem an, aber wir können doch, jeder von uns kann doch überlegen, muss ich jetzt irgendwas, was wirklich doll in Plastik eingepackt ist, kaufen oder gibt es andere Möglichkeiten? Also da gibt es ja schon eine sehr große Bewegung, die Zero-Waste-Bewegung, die uns auch immer wieder Möglichkeiten und auch langfristige Lösungen aufzeigt, auf Verpackungen zu verzichten, indem wir Verpackungen wiederverwerten, unsere eigene Verpackung benutzen und einfach jetzt eine Packung mit Keksen, wo jeder Keks einzeln nochmal in Plastik eingepackt ist, nicht kaufen. Also möglichst auf Einwegartikel zu verzichten. Und da gehört nun natürlich oft die Verpackung dazu, sondern vielleicht auf Pfandsysteme oder andere Möglichkeiten zurückzugreifen. Wir können alle unseren Müll trennen, möglichst gut, auch die einzelne Verpackung trennen. Wir können darauf achten, nur gut recycelbare Materialien zu kaufen. Und wir können natürlich auf die richtige Entsorgung gucken, dass wir versuchen, Kunststoff möglichst nicht in die Resttonne zu geben, sondern eben das auf irgendwelche anderen Systeme zu verteilen.
Wie viel Sinn macht es denn, wenn ich jetzt beim Einkaufen zum Beispiel darauf achte, dass ich eben meinetwegen meine Bohnen oder Kichererbsen eher in Glas kaufe, anstatt in Dosen, bei Getränken eher darauf achte, dass ich die in Glasflaschen kaufe, als zum Beispiel in PET-Flaschen? Ist das eine sinnvolle Kaufentscheidung oder sagen Sie jetzt vom Gesichtspunkt auch der Kreislaufwirtschaft her, was da wie viel Energie verbraucht, dass das im Großen und Ganzen keinen Unterschied machen würde?
Das ist eine Frage, die auch nicht so leicht zu beantworten ist. Da gibt es kein falsch oder richtig. Also es hat mehrere Aspekte. Glas ist einfacher zu recyceln, hat aber gegenüber von Plastik einen Nachteil, nämlich das Gewicht. Das heißt, das weiß ja jeder Mensch selber, wenn ich jetzt eine Kiste mit PET-Flaschen trage, habe ich weniger Gewicht zu schleppen, als wenn ich das in Glas trage. Und aufs Große projiziert dann, das heißt, wenn ich die gleiche Menge an Getränken zum Beispiel mit in PET-Flaschen transportiere, habe ich natürlich viel weniger Transportgewicht, als wenn ich es in Glas transportiere. Das heißt, ich verbrauche unter Umständen mehr Energie, um das zu transportieren. Ja. Aber da muss man dann halt gucken, wie lang ist der Transportweg. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Wasser aus Frankreich kaufe, dann ist das natürlich entscheidender, diese Transportfrage, als wenn ich hier Wasser aus Hamburg oder Schleswig-Holstein mir kaufe. Glas hat wiederum gegenüber Kunststoff den Vorteil, dass es inerter, also unempfindlicher ist. Wir produzieren mit Glas kein Mikroplastik und wir haben keine Weichmacher dann in unserem Essen unter Umständen. Also es ist immer die Frage, was ist mein Ziel, was will ich verbessern? Und dann muss man eher darauf gucken, ist es eine Einwegverpackung oder ist es ein Pfandsystem?
Ja.
Das heißt also, ich gucke immer, gut, mein Joghurt kaufe ich möglichst im Glas, aber dann auch wirklich als Pfandsystem. Bevor ich zum Plastikbecher greife. Das sind immer so kleine Entscheidungen, die nicht so ganz einfach sind, aber es hat halt viele Aspekte.
Also gerade bei diesem Pfandaspekt, also es ist ja zum Beispiel, ich hatte vorhin die Hülsenfrüchte erwähnt, die versuche ich, also wenn man sie jetzt nicht getrocknet kauft, was ich ehrlicherweise zum Beispiel nicht so oft mache, weil man die ja dann einweichen muss und wenn man dann spontan auf so Kichererbsen Lust hat und hat die vorher nicht 24 Stunden einweichen lassen, ist ja irgendwie auch blöd. Also deshalb versuche ich da so Hülsenfrüchte zum Beispiel eher im Glas zu kaufen, damit ich die sozusagen schneller und sofort verwerten kann. Aber die gibt es, diese Gläser sind eigentlich selten bis nie Pfandgläser. War das dann eine vernünftige Kaufentscheidung, dann da lieber das Glas zu nehmen, anstatt meinetwegen zum Beispiel den Tetrapack? Oder wie ist das mit Glas? Also wenn ich das jetzt einfach normal dem dem Altglas zufüge. Also ich habe mal gelesen, dass dadurch, dass das dann wieder eingeschmolzen werden muss, es wahnsinnig viel Energie erstmal verbraucht, um überhaupt wieder recycelt werden zu können. Ja, war das dann eine sinnvolle Kaufentscheidung, eben diese Hülsenfrüchte im Glas zu kaufen?
Naja, also es ist sicher ressourcenschonender, wenn man allein auf die Rohstoffe guckt. und ist es besser, Glas zu nehmen? Ist dann eine Frage der Energie. Solange wir Energie aus Öl und aus Gas verwenden, macht es natürlich weniger Sinn, als wenn wir sagen, so, wir schalten auch bei der Energie auf erneuerbare Energien um. Ja. Dann ist es wieder eine andere Frage. Dann ist Glas auf jeden Fall die bessere Lösung.
Ja, ich merke schon, das ist ein sehr hochkomplexes Thema, wo man sozusagen alle einzelnen Komponenten total mit einbeziehen muss. Was ich jetzt gerne noch fragen wollte, Sie hatten am Anfang gesagt, dass Sie sich in Ihrem Bereich vorwiegend auch damit beschäftigen, wie sich diese Kreislaufwirtschaft halt auch auf die Wirtschaft auswirkt. Was kann man dazu sagen? Also ist es so, man hat ja von außen gesehen so ein bisschen das Gefühl, also gerade größere Konzerne, die sind da noch recht unbeweglich, denen fällt es schwer, weil die aufgrund von Umsatzeinbußen irgendwie Angst haben, sich da an besseren Recyclingmethoden und vielleicht auch Kreislaufwirtschaftsmethoden zu beteiligen. Haben Sie das Gefühl oder kann man das irgendwie sagen, dass da doch mittlerweile auch eine Änderung stattfindet? Und wenn ja oder auch wenn nein, wie wirkt sich denn Kreislaufwirtschaft überhaupt auf unseren ganzen Wirtschaftsbereich aus?
Wenn wir auf die Wirtschaft gucken, ist natürlich immer an erster Stelle die Wirtschaftlichkeit. Und da hat der Kunststoff, wenn man nur auf die Wirtschaftlichkeit guckt, natürlich enorme Vorteile, weil einfach der Rohstoff sehr günstig ist. Normales, konventionelles Plastik ist ein Nebenprodukt der Rohölraffinierung. Das heißt, es fällt an, relativ günstig, in großen Mengen. Und ist oft auch die Herstellung von konventionellem Plastik steuerlich begünstigt. Das heißt, dieser Rohstoff ist für die Wirtschaft sehr, sehr preiswert. Das ist die eine Sache. Die andere ist, deswegen sind recycelte Kunststoffe immer noch teurer, denn die müssen ja gewaschen werden, gereinigt, sortiert, und dann wieder Pulver oder Granulat zu Granulat verarbeitet werden. Und das kostet natürlich Geld. Das heißt, der sekundäre Rohstoff ist wesentlich teurer im Moment noch als der Rohstoff an sich. Mhm. Dazu kommt, dass die Qualität der sekundären Rohstoffe natürlich davon abhängig ist, wie gut kann ich recyceln oder wie gut ist der Recyclingprozess. Das heißt, wenn wir einen sekundären Rohstoff haben, dann haben wir da oft ein Farbproblem. Das heißt, der ist oft grau und nicht weiß. Ja. Das sieht man daran, wenn man Verpackungen hat, die aus recyceltem Rohstoff hergestellt werden. Die haben dann sind nicht so rein weiß, sondern meist so ein bisschen gräulich. Und je öfter das Ganze dann eben im Kreislauf geführt wurde, umso dunkler wird die Farbe einfach. Ja. Das heißt, die Firmen sind immer so ein bisschen hin und her gerissen. Im Moment fühlen viele diesen Druck aus der Bevölkerung. Also die Nachfrage nach recyceltem Material, nach sozusagen grünen Verpackungen wird immer größer und es wird schon auch vermehrt nach Alternativen gesucht im Moment. Aber da ist eben noch viel in Bewegung. Was noch nicht so ganz läuft, ist, dass man, wenn man sagt, wir wollen eine Kreislaufwirtschaft wirklich haben, dann muss auch diese ganze Wertschöpfungskette, alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette involviert sein. Das heißt, der Designer muss wissen, wie muss ich denn überhaupt ein Produkt designen oder eine Verpackung designen, damit sie gut recycelt werden kann. Also da ist viel in Bewegung im Moment. Aber letztendlich, worauf wir immer wieder zurückkommen, ist die Preisfrage. Und da muss einfach was passieren.
Genau, weil es ist natürlich, man kann das aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch verstehen, wenn ein Unternehmen sagt, also wenn ich günstiger an das Basismaterial rankomme, warum wir die Mühe machen mit dem Recycling. Ne? Ist es dann auch irgendwie was, wo man wirklich dann aktiv, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit da der Staat irgendwie involviert ist oder eingreifen kann, wo man auch sagt, da muss man irgendwie auch an diesem System wirklich von außen was ändern, weil der Druck des Verbrauchers ist ja da, das haben Sie ja schon erwähnt. Aber wo ist da auch einfach für den Verbraucher sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht, indem ich Druck ausüben kann und wo muss da wirklich was getan werden, dass halt eben der reine Rohstoff eben nicht so deutlich günstiger ist als das recycelte Material? Oder kann man da überhaupt in irgendeiner Form eingreifen?
Naja, also kann man schon. Auch die Politik kann das. Es ist ja im Moment so, dass auch diese Produkte oder die Rohstoffe so günstig sind, weil die Folgekosten nicht von der Wirtschaft getragen werden, sondern von der Allgemeinheit. Also Umweltbelastung und Gesundheitsgefährdung, durch bestimmte Produkte, durch den Müll, werden von der Allgemeinheit getragen und nicht von der Wirtschaft. Da ist natürlich die Politik gefragt. Das ist so eine gesamtgesellschaftliche Frage, die politisch gelöst werden muss. Die EU hat ja nun ein riesiges Paket geschnürt zum Thema Kreislaufwirtschaft und Plastik mit ihrem Green Deal, wo eben auch die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Teil davon ist. Jetzt liegt es natürlich an den nationalen Regierungen, das auch umzusetzen und zu gucken, wie können wir Lösungen finden.
Also ist es aber schon so, dass man doch auch sowohl vor als auch hinter den Kulissen deutlich merkt, dass sich da was bewegt. Also ändern sich Dinge, seit da das Bewusstsein größer geworden ist.
Ja, auf jeden Fall.
Was würden Sie denn vielleicht abschließend sagen, ist denn, würden Sie sagen, ist jetzt wirklich für die unmittelbare Zukunft wichtig, was vielleicht der Verbraucher, aber was auch die Allgemeinheit irgendwie beachten sollte beim Thema Kreislaufwirtschaft, dass das nochmal besser funktionieren kann?
Also letztendlich, wir als Verbraucher regulieren solche Sachen mit unseren Kaufentscheidungen. Und wenn da der Druck aufrechterhalten wird oder noch erhöht wird, bewusster zu verbrauchen, zu konsumieren und darauf zu achten, dass man eben Sachen bevorzugt, die im Kreislauf geführt werden können, die wiederverwendet werden können oder die gut repariert werden können, dann ist, glaube ich, schon viel geholfen, was jeder Einzelne von uns tun kann.
Also tatsächlich, man hat ja oft das Gefühl als Einzelner, naja, meine Entscheidung wiegt doch so gering in der Gesamtmenge aller Entscheidungen, aber dem ist dann eigentlich einfach gar nicht so, weil wenn wir uns alle ein bisschen bewusster entscheiden, kommen wir einfach auch deutlich einen Schritt weiter.
Ja, das haben die letzten Monate einfach gezeigt. Da ist ja ein enormer Druck auf die Wirtschaft entstanden. Und die Wirtschaft guckt sich um und sagt, oh, okay, wie können wir darauf reagieren? Was können wir machen, damit wir diesen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden können? Also da ist schon viel passiert in den letzten Monaten. Jede Kaufentscheidung hilft, jede Entscheidung auch vielleicht auf eine Verpackung zu verzichten, hilft natürlich.
Ja, das finde ich eigentlich einen sehr schönen Schlussgedanken, den wir vielleicht alle nochmal für uns auch so mitnehmen können, dass wir wirklich was ändern können durch unsere bewusste Kaufentscheidung. Liebe Frau Stresius, ich danke Ihnen wirklich vielmals für das Gespräch. Ich fand das sehr spannend und sehr interessant. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn auch euch unser Beitrag zu dem Thema Kreislaufwirtschaft gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein paar Sterne oder freundliche Bewertungen, aber wir sind natürlich auch offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge. Schreibt uns die gerne an podcast@hügge-magazin.de und ansonsten klickt euch gerne durch weitere Folgen, um noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn zu erfahren und schaut auch mal in unserem Hügge-Magazin vorbei. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!
Tschüss!
Audio Now.